einen Bibelvers schenken, den du bis zum Ende deines Lebens immer im Herzen trägst. Welcher Bibelvers könnte das denn sein? Überleg doch mal an jeder für sich, wo ist ein Bibelvers, der mich wirklich trägt, der mich in jeder Situation durchträgt und der auch noch am Ende meines Lebens mich trägt. Der 23. Psalm, ja. Der Herr ist mein Hirte. Amen, ja. Okay. Und das steht wo? Ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Das steht irgendwo. Okay. Matthäus 28, ja, danke schön. Matthäus am letzten, ja. Okay. Ja, und ich habe mir gedacht, wenn ich das so machen würde, dann würde ich sagen, Herr, es sollte ein Vers sein, der mir Trost gibt. Und Gott sagt, geht klar. Es sollte aber auch ein Vers sein, der meinen Glauben stärkt. Natürlich. Es sollte die Frage beantworten, wer Jesus ist. Sicher. Und der Vers, der sollte mich aufrichten können, wenn ich etwas Falsches gesagt oder getan habe. So soll es sein, sagt Gott. Ich würde dieses Wort auch gerne anderen sagen, um sie zu Jesus zu führen. Das ist gut. Und der Vers sollte mir Selbstorientierung für die noch kommenden Jahre geben. Auch das ist richtig. Und er sollte mir Mut machen und mir meine Angst nehmen, wenn ich merke, es geht einmal auf das Ende zu. Und Gott sagt, das verspreche ich dir. Ja, gibt es denn so ein Wort, Herr? Und ja, es gibt so ein Wort. Wir schauen es uns mal an. Die Rosina, die macht mal die Präsentation heute für die Predigt. Vielen Dank, Rosina. Und da gucken wir uns mal, welcher Vers jetzt kommt. Ah. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Steht im Johannesevangelium 3,16. Und dieser Vers wird auch genannt das kleine Evangelium, weil in ihm alles zusammengefasst ist, was jedes der vier Evangelien in Langform erzählt. Dieser Vers gehört zur Wiedergabe des Gesprächs zwischen Jesus und dem Pharisäer Nikodemus. Und Jesus selbst hat diese Worte gesagt. Und es ist wirklich alles drin, was du wissen musst, um deinen Weg mit Jesus zu gehen. Ja, der Glaube kommt aus der Predigt. Und das Verkündigen kommt aus dem Wort Gottes. Das ist auch wieder ein Bibelvers, steht in Römer 10, 17. Der Glaube kommt aus der Predigt. Beim Silvestergottesdienst hier in der Gemeinde wurde ja Gelegenheit für alle gegeben, einen Gedanken aus einer Predigt des Jahres 2023 zu nennen, der im Herzen geblieben ist. Und ja, ein paar von uns haben diese Gelegenheit genutzt und was dazu gesagt. Und genau das ist ja auch der Sinn einer Predigt. Sie soll das Wort Gottes entfalten. Und dieses soll dann in die Herzen kommen und uns nachhaltig begleiten. Also es geht jetzt nicht so um die Rhetorik der Predigt, um die Art und Weise, wie das vorgetragen wird. Es geht letztlich darum, dass das Wort Gottes übersetzt, entfaltet wird, in unsere Herzen kommt. Und das wäre jetzt auch mein Wunsch und mein Gebet für diesen Vers, dieses kleine Evangelium aus Johannes 3,16, sich heute für uns entfaltet und dann zu einem kostbaren Schatz wird, den euch niemand nehmen kann. Ja, es geht also wirklich nur um diesen einen Vers. Und wenn wir versuchen, einen Bibelvers wirklich zu verstehen, müssen wir uns zunächst klar machen, dass unsere Sprache sich immer wieder verändert. Zum Beispiel würde heute niemand mehr so sagen, denn also. Hier klingt irgendwie noch so die Formulierung von Martin Luther nach. Heute, und das wäre die nächste Folie, würde man sagen, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist das Gleiche, dem Sinn nach, aber es ist unsere Sprache. Zweitens, wenn wir einen Bibelvers verstehen wollen, müssen wir uns immer auch klar machen, dass wir die Bibel ja nicht im Original lesen, sondern in einer Übersetzung. Und das Original für das Neue Testament ist das Griechische. Und ein griechisches Wort aus dem ersten Jahrhundert nach Christus hat meist eine Vielfalt von möglichen Bedeutungen. Und die Übersetzung, die muss sich dann aus diesem Pool von Bedeutungen eine Bedeutung herausgreifen. Wenn man den Urtext dann immer hätte, dann würden aber auch die anderen Bedeutungen noch so mitschwingen und das Ganze auch vertiefen und erweitern. Deshalb lohnt es sich, hin und wieder mal ein bisschen genauer hinzusehen. Und wir haben alle keine Theologie studiert und keiner von uns kann Griechisch, Altgriechisch. Aber es gibt tolle Möglichkeiten und das kann jeder von uns machen. Im Internet findet ihr kostenlos den gesamten Text des Neuen Testamentes in einer deutsch-griechischen Interlinear-Übersetzung. Das heißt, ihr gebt da den Bibelvers ein, dann seht ihr ihn Wort für Wort, wie er im Griechischen steht, schon in lateinischen Buchstaben. Und dann kann man zu jedem einzelnen Wort die jeweilige Bedeutungsvielfalt sich mal angucken. Und das ist eine ganze Menge. Und wenn du das hin und wieder tust, sowas, dann könnte aus dem Bibellesen sogar ein Bibelstudium werden und man entdeckt also ganz neue Dimensionen. Nehmen wir zum Beispiel mal das Wort Welt. Bitte nächste Folie. Die Welt. Im Griechischen steht hier Kosmos. Und dieses Wort kennen wir ja alle. Was wir bisher nicht wussten, und auch mir war das neu, Kosmos heißt ursprünglich Schmuck. Und Schmuck, ne, damit ist gemeint, also der Schmuck, den eine Frau im Haar trägt oder als Halskette vielleicht. Und es heißt aber auch Ordnung, so zum Beispiel Ordnung, die jetzt in einem Haus herrscht oder vielleicht in einem griechischen Tempel, eine bestimmte Anordnung von Gegenständen oder auch bei einem Fest, eine Festordnung, vielleicht so eine Abfolge oder auch die Ordnung der Sterne. Und bitte die nächste Folie. Die Sterne, die also Gott an den Himmel gesetzt hat, das ist auch ein Schmuck des Himmels. Das heißt, Gott wird hier, wenn es heißt, er hat die Welt geliebt, auch als Schöpfer angesprochen, als Künstler, der sein Werk liebt. Ja, das ist aber noch nicht alles. Noch viel mehr sind wir fasziniert von der Schönheit und dem Schmuck der Erde. Bitte die nächste Folie. Und auch das ist Kosmos, also unsere Erde, mit den Ökosystemen, mit den Tieren und Pflanzen, mit den Landschaften. Ja, alles das, was uns freut, wenn wir eine schöne Landschaft oder einen wunderbaren Wintermorgen zum Beispiel erleben oder was auch immer, das ist ein Lobpreis Gottes des Schöpfers. Das ist Schmuck und Ordnung. Und dazu gehören natürlich die Menschen selbst, die Bewohner der Erde selbst. Auch wir sind ja wunderbar gemacht und wir sind auch ein Lobpreis Gottes des Schöpfers und sozusagen ein Schmuck für die Erde. Ja, dazu, davon ausgehend, also ich bin noch nicht ganz fertig mit dem Wort Kosmos, wird Kosmos in der Bibel auch gezielt gebraucht für die Menschen, ne, wir haben ja hier schon die Menschen, Bewohner der Erde, für die Menschen, die in ihrem Naturzustand ähnlich wie die Tiere leben und nicht nach Gott fragen. Das ist also eher was Negatives. Bitte die nächste Folie. Also die Menschen ohne Gott ist auch Kosmos. Und wenn es jetzt heißt, Gott hat die Welt geliebt, also die Menschen ohne Gott, dann klingt das schon ganz anders. Und in so alter, frommer, christlicher Sprache gibt es ja so eine Formulierung, die kennt, denke ich, niemand, der jetzt nicht so fromm aufgewachsen ist, dass gesagt wird, der so und so oder die so und so hat wieder die Welt lieb gewonnen. Was ist denn das? Was bedeutet denn das? Der hat die Welt lieb gewonnen. Rudi, was heißt denn das? Okay, Jesus ist ihm nicht mehr wichtig, er lässt den Glauben links liegen, er geht wieder zurück in die Welt, er lebt wieder ohne Gott. Also eigentlich was Negatives. Aber hier ist eigentlich das Umgekehrte gemeint. Gott hat sich der Welt zugewandt. Das heißt, er wendet sich den Menschen zu, egal ob sie gut oder böse sind. Dass Gott die Welt liebt, die Menschen liebt, bedeutet also nicht, dass er nur die liebt, die jetzt seine Gebote so halten, wie er es uns gesagt hat, sondern er liebt uns Menschen grundsätzlich erstmal alle. Genauso wie er das Werk seiner Schöpfung liebt. Ja, Gott hat die Welt geliebt. Und das Wort lieben möchte ich auch mal ein bisschen genauer angucken. Bitte die nächste Folie. Also bei Lieben gibt es ja auch in der Bibel verschiedene Worte. Das ist jetzt eigentlich eher umgekehrt als bei der Welt. Bei der Welt ist Kosmos, hat viele Bedeutungen. Bei Lieben könnte man sagen, unser Lieben hat viele Bedeutungen, wo im Griechischen etwas genauer differenziert wird zwischen so einer Art von Liebe und einer anderen Art von Liebe. Und diese Art von Liebe, bitte die nächste Folie, das ist Agapeo. Also die Agape. Und das ist eine herzliche, selbstlose Liebe mit Hochachtung verbunden. Ja, was heißt denn das? Geht das überhaupt? Kann denn Gott, der ja der Höchste ist, der ja über allem steht, kann der denn seiner vergänglichen Schöpfung und kann der den Menschen, die mal gut und mal böse sind, mit Hochachtung und selbstlos begegnen? Ich habe mal überlegt, was für ein Bild da bei mir hochkommt. Und da stand mir plötzlich das Bild vor Augen, eine Mutter und ihr Kind. Und das Kind, das hat gerade mit Filzstiften die Wand beschmiert. Oder ein Möbelstück. Oder es hat vielleicht ein schönes Weinglas vom Tisch heruntergeworfen, was da so stand. Oder die Mutter hat vielleicht sogar zwei Söhne, zwei Brüder, die sich ständig streiten. Der eine wirft den anderen nach hinten, er schubst ihn weg, der fällt hin, der schlägt mit dem Kopf irgendwo an der Bettkante auf, schreit furchtbar, hat eine Platzwunde am Kopf, es blutet, Geschrei, Chaos. Kann eine Mutter diese Kinder lieben? Sie kann. Gott hat die Menschen geliebt, sagt Johannes. Und er hat die Menschen geliebt als wohlgeratene, ordentliche, disziplinierte, vernünftige Menschen, aber auch als Menschen, die einen schlechten Weg eingeschlagen haben oder die durch schlechte Verhältnisse so geformt wurden. Ja, Gott liebt Kinder aus gutbürgerlichen Verhältnissen, genauso wie solche, die kein gutes Elternhaus hatten. Versagen, Sucht, Gewalt, psychische Krankheit, Kriminalität, alles das hat irgendwo seine Ursache und alles das ist vor Gott bewusst, das steht vor Gott. Gott kennt uns durch und durch. Lest auch mal den Psalm 139, das wäre auch so ein Vers, den ich vielleicht ausgewählt hätte als Vers, der mich oder als Psalm, der mich dann trägt. Psalm 139, Gott, du kennst mich durch und durch, du kanntest meine Nieren schon in meiner Mutterschoß. Ehe ich geschaffen wurde, waren alle Tage gezählt vor dir, alles, was noch werden sollte. Wunderbar, Gott weiß es. Gott weiß es, warum du so bist. Gott kennt auch deine Wunden, deine Verletzungen. Gott kennt deine Prägung. Gott kennt deine Ängste. Gott kennt deine Eifersucht, deinen Neid, deine Unsicherheit. Gott kennt dein Sehen und dein Blindsein. Gott kennt deine Beziehungsfähigkeit und deine Beziehungslosigkeit. Gott kennt dein Haben müssen und so weiter und so fort. Gott weiß es, warum wir so geworden sind. Und an dieser Stelle möchte ich mal die erste von mehreren Kommunikationsstörungen oder Missverständnissen aufdecken. Da habe ich insgesamt 4 davon, also jetzt mal die Nummer 1. Hier heißt es, Gott liebt die Welt und Gott ist die Liebe. Ist ja auch ein Vers. Gott ist die Liebe, ja, 1. Johannesbrief. Könnt ihr nachlesen. Gott ist die Liebe, einfach. 4 Worte. Gott ist die Liebe. Das heißt aber nicht, dass Gott der liebe Gott ist. Das wäre ein Missverständnis. Wo ist da der Unterschied? Klingt doch fast genauso. Also wenn Leute sagen, zum Beispiel, der liebe Gott wird es schon nicht so genau nehmen. Dann denkt man eben an einen harmlosen, gutmütigen, willensschwachen alten Gott, der sich kaum noch in unsere Belange einmischt. Er wird es nicht so genau nehmen. Das hat mit dem Gott, der hier gemeint ist, nichts zu tun. Agapeo bedeutet, Gott liebt mit einer starken, mit einer herzlichen Liebe, mit einer aktiven Liebe. Und Gott sieht gleichzeitig die Gottlosigkeit und die Verlorenheit der Menschen. Und trotzdem liebt er. Ja, was heißt das nun für uns? Wenn du Gottes Geist in dir hast, dann kannst du auch lieben, so wie Gott geliebt hat. Und du bekommst von seinem Geist auch die Fähigkeit, den Menschen zu lieben, der dir bisher oder in der letzten Zeit nicht viel Gutes getan hat. Na, wir sind ja immer so eigentlich, wir suchen immer die Gerechtigkeit. Ja. Der hat mir was geschenkt, dann schenke ich ihm auch was. Die hat mir nichts geschenkt und mir nicht zum Geburtstag gratuliert, na dann mache ich das auch nicht. Ne? Das ist so die Gerechtigkeit. Ja, aber wenn du Gottes Geist in dir hast, dann kannst du lieben, trotzdem. Dann kannst du auch jemanden lieben und Gutes tun, der dir vielleicht nicht so viel Gutes getan hat, vielleicht sogar der dir Schwierigkeiten bereitet. Und Gott weiß schon, warum das so ist. Und Gott schenkt dir einfach viel mehr von seiner Liebe, dass du viel mehr übrig hast, damit du auch den Menschen, der dir wenig Gutes getan hat, noch lieben kannst. Wir gehen mal zum nächsten Vers und dann die nächste Folie. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Also diese Formulierung aus der Lutherbibel fand ich schon immer merkwürdig. Und hat mich schon immer irgendwie irritiert. Und modernere Übersetzungen schreiben, bitte die nächste Folie, dass es einen einzigen Sohn gab. Aha, das klingt schon klarer. Und es ist genau das Gleiche gemeint. Fast noch schöner finde ich das Wort, bitte die nächste Folie, einzigartigen Sohn. Das gibt übrigens auch das griechische Wort noch etwas besser wieder, ne, einzig in seiner Art. Und es gibt eben nichts im ganzen Kosmos, was Jesus gleichkommt. Es gibt niemand, der ihm gleicht. Und wenn wir in der Bibel lesen, finden wir viele Bibelverse, die das ausdrücken, dass niemand und nichts Jesus gleicht. Und wir haben auch viele Lobpreislieder, die diese Wahrheit enthalten. Also wenn ihr mal wieder so ein Lobpreislied mitsingt, nichts und niemand gleicht dir, Jesus, wer ist dir gleich, o Herr, und es gibt so viele davon, dann denkt einfach dran, ja, das ist eine geistliche Wahrheit, das stimmt, einzigartig. Sohn, bitte die nächste Folie. Sohn, warum eigentlich Sohn? Und noch die nächste Folie. Sohn ist hier auf Griechisch Hios. Und bei Hios schwingt die Beziehung von Vater und Sohn mit. Sohn im Sinne von Erbe und Nachkomme. Jemand, der einmal im menschlichen Bereich die Aufgaben und auch den Besitz und die Verantwortung des Vaters übernehmen wird. In den meisten Fällen ist das natürlich auch der leibliche Sohn. also der biologisch von den Eltern gezeugte Sohn. Aber das muss auch nicht unbedingt so sein und vor allem in der Antike lief das oft auch mal durchaus anders. Ein Beispiel, Julius Caesar, den Namen kennen wir alle, er war 3-mal verheiratet, aber er hatte nur einen einzigen Sohn und dieser Sohn kam aus keiner der 3 Ehen, sondern aus seinem außerehelichen Verhältnis mit Kleopatra. Das heißt, dieser Sohn konnte nicht Caesar beerben, konnte nicht seine Nachfolge antreten, konnte nicht in der Gesellschaft Roms eine Rolle spielen. Deshalb adoptierte Caesar seinen Großneffen Octavianus. Und dann passierte das Schreckliche, Caesar wurde ermordet und Octavianus trat sein Erbe an. Und was tat er als erstes? Er begann gemeinsam mit Freunden und politischen Sympathisanten einen Krieg gegen die Mörder von Caesar und setzte sich dann in jahrelangen Kämpfen gegen die politischen Konkurrenten durch, bis er schließlich selbst der mächtigste Mann im Römischen Reich war. Das hatte eigentlich Julius Caesar selbst vor, der mächtigste zu werden. Er war es auch schon. Und jetzt ist es sein Adoptivsohn Octavianus. Und ihr kennt ihn alle unter einem anderen Namen, als er nämlich dann den Kaisertitel bekommen hat, wurde er dann Kaiser Augustus genannt. Das ist der gleiche. Also daran sehen wir, was hier gemeint ist, das Erbe antreten. Und wenn wir an Jesus denken, als Sohn Gottes, da ist nicht gemeint irgendwie irgendwelche Geschichten, wie es in der heidnischen Antike so lief, dass der Gottvater Zeus irgendwelche Kinder gezeugt hat mit Menschen, Frauen und so und dann Halbgötter draus wurden. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern es ist der von Gott eingesetzte Sohn. Er ist Gott selber und er hat seine Vollmacht und hat die auf der Erde und im Himmel. Amen. Amen. Ja, und hier kommt die zweite Kommunikationsstörung. Was wir als Christen ganz selbstverständlich glauben, wo ihr jetzt gerade Amen gesagt habt, und was in den Volkskirchen jeden Sonntag im sogenannten Glaubensbekenntnis von allen Gläubigen laut aufgesagt wird, nämlich ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ihr kennt die Formulierung, auch wenn wir es hier nicht im Chor aufsagen. Genau das ist für die meisten akademischen Theologen, welche an den Universitäten für gutes Geld die evangelischen Pfarrer ausbilden und die katholischen Priester ausbilden und die Religionspädagogen und die Diakone ausbilden. Für die allermeisten dieser Universitätsprofessoren ist das ein Witz. Sie glauben nicht daran. Sie sehen es anders. Die historisch-kritische Bibelwissenschaft leugnet die Jungfrauengeburt und leugnet die Gottessohnschaft Jesu. Wie kann das sein? Theologen, die als Wissenschaftler ernst genommen werden wollen, sie müssen den Verstand bzw. die menschliche Erfahrung einem persönlichen Glauben überordnen. Und sie wissen, so wie wir das auch wissen, ein Kind kann ja nur dann entstehen, wenn ein Mann und eine Frau an der Zeugung beteiligt sind. Und das gilt selbst für die verschiedenen Arten von künstlicher Befruchtung. Letztendlich muss immer eine Eizelle und eine Samenzelle zusammenkommen. Dass Maria nur durch das Einwirken des Heiligen Geistes schwanger wurde, widerspräche also aller menschlichen Erfahrung und aller wissenschaftlichen Vernunft und wäre somit undenkbar. Deswegen ist man heutzutage an den Universitäten davon weit entfernt, so etwas zu vertreten. Und eigentlich, wenn man konsequent wäre, kann man dann auch alle anderen Wunder und Taten Gottes über Bord werfen. Und das wird auch oft gemacht. Also Kein Noah, keine Sintflut, kein Abraham, kein Zug durchs Schilfmeer, keine Brotvermehrung, keine Blindenheilung, keine Auferstehung von den Toten. Ich frage mich immer, warum solche Theologen sich denn ausgerechnet mit einem Fachbereich beschäftigen, der vom Reden und Handeln Gottes und von Wundern und von der Erlösung geprägt ist, und warum sie sich denn bitteschön nicht statt Theologie etwa Jura oder Forstwissenschaft ausgesucht haben. Also ich sag mal so, wenn der Gott, der uns Menschen und den gesamten Kosmos erschaffen hat, nicht in der Lage wäre, seinen Sohn auf übernatürliche Weise durch die Jungfrau Maria zur Welt kommen zu lassen, dann wäre er nicht Gott. Amen. Ja, warum hat Gott also seinen einzigartigen Sohn gegeben? Und jetzt kommt die dritte Zeile in unserem Bibelvers. Damit alle, die an ihn glauben, und noch bitte eine weitere Folie, man kann auch sagen, damit jeder, der an ihn glaubt, das ist vom Sinn her absolut gleich. Ich finde das aber ansprechender, wenn es heißt jeder, weil dadurch deutlich wird, wir entscheiden uns nicht als Gruppe, nicht als Familie oder nicht als ganzes Volk für Jesus, sondern jeder ist persönlich gefragt, ob willst du glauben oder willst du es nicht, ganz egal, was dein Nachbar tut. Ja, glauben. Und wir brauchen wieder eine Folie. Das Wort glaubt, da steht im Griechischen pistoio. Und hier kommt dann die dritte Kommunikationsstörung. Glauben heißt nämlich nicht einfach nur etwas für wahr halten. Also so in dem Sinne, naja, ich bin Buddhist, ich glaube an die Reinkarnation, ich bin Muslim, ich glaube, dass Mohammed der Prophet Gottes ist, ich bin Christ, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, so ein Fürwahrhalten. Ja, das ist schon mit dabei, natürlich. Aber das Glauben, das Pistoio, das ist noch mehr. Das meint nämlich, bitte nächste Folie, sich jemandem anvertrauen. Sich jemandem anvertrauen. Und ihr kennt vielleicht die folgende Geschichte. Ich habe sie jetzt dann doch schon 2-3 Mal in Predigten gehört. Trotzdem mute ich das uns zu, das mal hier auch vorzulesen. Vor vielen Jahren gab es in Amerika eine große Sensation. Ein Mann ließ ein Seil quer über die Niagara-Fälle spannen. Er balancierte auf dem Seil, ohne jegliche Unsicherheit, sogar mit verbundenen Augen. Zur großen Freude der vielen Zuschauer vollführte er noch andere Kunststücke. Das Publikum war restlos begeistert. Man traute diesem Mann nun alles zu. Doch was war das? Er nahm eine Schubkarre und schob sie über das Seil. Dann fragte der Mann in die Runde, was glaubt ihr? Kann ich in dieser Schubkarre einen Menschen sicher auf die andere Seite transportieren? Die Menge tobte. Klar schaffst du das, riefen die einen. Ja, das glauben wir, riefen die anderen. Also gut, sagte der Artist. Wer das wirklich glaubt, der soll mir sein Vertrauen beweisen und in die Schubkarre einsteigen. Das ist der Unterschied. Für wahr halten oder sich jemanden anvertrauen. Wenn ihr also glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann glaubt das nicht nur so, dass ihr sagt, ja, das entspricht jetzt meinem Weltbild, meinem Denken, halte ich für wahr, dann vertraut euch bitte diesem Gottessohn an, euer ganzes Leben. Dann traut euch, setzt euch in die Schubkarre, lasst euch von Jesus auf dem Seil über den Wasserfall bringen. Ja, damit jeder, der an ihn glaubt, was soll mit dem passieren? Bitte die nächste Folie. Nicht verloren werde. Und hier haben wir das Wort verloren werde. Hier steht im Griechischen Apolumi, sich verlaufen, bitte die nächste Folie. Apolumi, sich verlaufen, wie ein Schaf. Also im Zusammenhang mit Tieren, die sich verlaufen, wird dieses Wort gerne verwendet. In Griechenland sind die Weideflächen klein, felsig, steil oft. Da ließ man eben die Tiere frei laufen, da konnte man auch keine Rinder und Kühe dann halten, sondern nur Ziegen und Schafe. Und die sind dann halt so zwischen den Felsen herumgeklettert und haben sich ihr Futter, ihr Gras gesucht. Aber immer wieder kommt es dann vor, dass sich ein Schaf dann versteigt und nicht mehr vor und zurück kann. Und dann ist es verloren, wenn ihm nicht jemand zur Hilfe kommt. Es kann sich eine Weile dort halten, dort stehen bleiben. Es wird dann ängstlich rufen wahrscheinlich. Und wenn dann der Hirte es hört, dann ist das Schaf gerettet. Wenn nicht, wird das Schaf irgendwann mal seine Kraft dann verlassen und die Füße knicken ein und das Schaf stürzt ab. Dann ist es wirklich verloren. Und in dem Sinne verstehen wir vielleicht jetzt dann auch besser dieses Gleichnis vom guten Hirten, ne, der seine 99 Schafe im Stich lässt, weil die an einem sicheren Ort sind. Und er sucht sich, macht sich auf die Suche nach dem einen fehlenden Schaf, welches ja sehr wahrscheinlich in Not geraten ist. Und Jesus ist auch dir nachgegangen und hat dich gerufen und gerettet. Und wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, der oder die ist ja schon ziemlich auf den Hund gekommen, der ist ja schon ziemlich irgendwie in die Irre gegangen, dann denk dran, Jesus sucht genau diesen Menschen. Und vielleicht möchte er dich brauchen, um ihnen den rettenden Ausweg zu zeigen. Und an der Stelle will ich auch sagen, wenn du dir doch noch nicht so ganz sicher bist, ob Jesus dich nun schon gerettet hat oder ob du da noch stehst als Schaf, als ängstliches Schaf und guckst, wie geht's denn jetzt weiter und ich fühle mich irgendwie hilflos und allein, dann kannst du heute das festmachen mit Jesus. Dann kannst du heute sagen, ja Jesus, ich möchte heute dein Kind werden. Ich möchte, dass du mich errettest. Ich möchte, dass es ein Ende hat mit meiner Verlorenheit. Und was passiert dann? Bitte nächste Folie. Ach so, ja genau. Also das Schaf, das nicht gerettet wird, es wird dann letztendlich sterben. Es wird verderben, weil es in dieser Lage nicht überleben kann. Bitte die nächste Folie. Sondern, das ist die Alternative, bitte nochmal die nächste Folie, das ewige Leben habe. Das ewige Leben habe. Leben heißt Zoe. Ihr kennt das Wort vom Zoo, zoologischer Garten. Dort kann man ja viele seltene, lebendige Tiere bestaunen. Und ewig, das ist das Adjektiv Aeonios. Kennt ihr vielleicht auch das Äon, so das Zeitalter. Das heißt ewig ohne Anfang und Ende. Bitte noch eine Folie weiter. Und in Kombination von beiden ist also gemeint, nicht das Leben, was hier begrenzt ist, sondern ein Leben, was über die Schwelle des Todes hinausgeht, also von der Dimension der Zeit nicht begrenzt ist. Ja, wir können uns eigentlich die Ewigkeit ja nicht wirklich vorstellen, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, eines von meiner Lieblingslieder ist ja Amazing Grace. Und da heißt es ja in der deutschen Übersetzung, in der vierten Strophe, wenn wir 10.000 Jahre bei ihm sind und hell leuchten wie die Sonne, dann ist das sozusagen nur der Anfang von allem und es wird noch ganz ewig so weitergehen. Und ich denke immer, 10.000 Jahre, du liebe Zeit, wer kann sich das vorstellen? Und hier an der Stelle mal die letzte Kommunikationsstörung. Es ist nämlich ein langer Zeitraum, nicht die Ewigkeit. Ihr kennt das ja vielleicht vom Engel Aloysius, dem Münchner im Himmel. Ihm wird ja in dieser bayerisch-barocken Variante des Himmels schnell langweilig. Ne? Also wenn man lange warten muss, wird einem langweilig und er muss immer Halleluja singen. Ja, und das macht er dann zuletzt schon ganz lustlos und dann sagt er nur noch Luja, sorry. Aber Zeit gehört eben nicht zur Ewigkeit. Zeit gehört zu unserer geschaffenen Welt. Und wenn ich im Himmel bin, im himmlischen Thronsaal, dann ist das nicht so wie im Wartesaal der Deutschen Bahn, wo ich dann vergeblich auf meinen Anschlusszug warte. Nein, die Zeit gibt es gar nicht in der Ewigkeit. Interessanterweise hat erst vor 100 Jahren etwa Albert Einstein herausgefunden, dass es Zeit nur in Verbindung mit Gravitation gibt, also mit unserer Welt der Materie. Und laut Schöpfungsbericht, das konnte man schon vorher dort nachlesen, beginnt erst am 4. Schöpfungstag überhaupt die Zeit. Vorher in der Welt Gottes verging keine Zeit. Im Psalm 90 heißt es, für Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also wenn wir durch Jesus erlöst werden und in Gottes Dimension leben, gibt es kein Vergehen von Zeit mehr. Alles ist Gegenwart. Nichts vergeht. Und wo es keine Weile gibt, gibt es auch keine Langeweile. Es gibt nur die ständige Freude und das Angekommensein. Und dazu brauchen wir Jesus Christus, den Sohn Gottes. Eines von den Büchern, die auch zu meinen Lieblingsbüchern gehören, das ist von C.S. Lewis, heißt auf Deutsch Die große Scheidung. Und da geht es darum, eigentlich um das Ankommen in der Ewigkeit. Und der C.S. Lewis beschreibt das als einen ewigen Morgen. Also ein Morgen, wo die Sonne gerade noch nicht aufgegangen ist, aber der Himmel schon hell geworden ist, die Wiese voller Tau ist. Eine große Erwartung, die Erwartung nämlich der Gegenwart Gottes. Vielleicht können wir uns das so vorstellen wie ein ewiger Morgen, wo auch deine Kräfte nicht kleiner werden, wo du laufen kannst, wo du dich freuen kannst, wo alles frisch ist, das Tau auf der Wiese ist, wo du voller Erwartung bist und wo einfach es nicht Mittag und nicht Nachmittag wird, sondern es bleibt morgen, Ewigkeit. Um dort anzukommen, brauchen wir Jesus Christus, den Sohn Gottes. Er sagt uns in Johannes 10, ich bin die Tür. Wer durch mich hindurchgeht, wird selig werden. Und in Johannes 14 sagt er, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Zum Abschluss lasst uns doch dieses kleine Evangelium, ich glaube, das ist dann auf der nächsten Folie nochmal drauf, genau, noch einmal gemeinsam lesen, ruhig mal zusammen im Chor. Und wenn du bisher dein Leben bei Jesus noch nicht festgemacht hast, dann tu es heute und dann bete das ganz bewusst. Und du darfst auch deinen Namen einsetzen, dann heißt es nicht, damit jeder, der an ihn glaubt, sondern dann heißt es, damit der Frank, der jetzt an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Lass uns das gemeinsam sprechen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern das ewige Leben habe. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns Menschen so geliebt hast, dass du deinen einzigen Sohn gesandt hast, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und ich möchte dich bitten, dass das für einen jeden, der heute hier in diesem Raum ist, gilt. Und dass du, Herr, wo das noch nicht der Fall ist, heute diese Errettung schenkst, diese Erlösung schenkst und dass niemand hier rausgehen muss, der noch denkt, ich bin verloren, sondern dass wir erleben, ja, du hast uns wirklich geliebt und gerettet. Amen. Ich denke, nach dem Gottesdienst ist wieder die Möglichkeit, auch hier am Kreuz ein Gespräch oder Gebet zu haben. Und ich sage mal einfach so, dass der Rudi und ich dann dafür bereitstehen.